Diese Woche gibt's leider keine neuen UnterstützerInnen. Helft's mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung unter erklärmir.at/support. Jede einzelne Person, die ihr Abo abschließt, zählt für uns und ermöglicht unsere Arbeit. Am Ende der heutigen Folge könnt ihr unseren neuen Hörer des Monats David kennenlernen. Er ist 27 Jahre alt, hat Zoologie studiert und arbeitet im Tiergarten Schönbrunn. Der David wird jetzt für einen Monat am Ende jeder Folge ein bisschen was über sich erzählen und euch Erklär mir die Weltfolgen empfehlen, die ihm besonders gut gefallen haben. Wenn ihr auch mal Hörerin oder Hörer des Monats werden wollt, dann macht's gerne mit unter erklärmir.at/monat und vielleicht hört man schon bald eure Stimme bei uns im Podcast. Jetzt wünsche ich euch aber noch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Geschlechtskrankheiten, wie man sie nicht bekommt oder wie man sie behandelt, wenn man sie bekommt. Und das erklärt uns und mir Miriam Hall. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, liebe Miriam, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Miriam. Ich bin im Brotberuf Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer großen Wiener Klinik, habe nebenbei für ganz wenige Stunden in der Woche auch eine Ordination und bin seit 5 Jahren politisch und gesellschaftspolitisch tätig, vor allem im Bereich sexuelle und reproduktive Rechte verstärkt die letzten Jahre. Bin Vorsitzende von der AIDS-Hilfe Wien, wo wir gerade ein Zentrum für sexuelle Gesundheit bauen, und bin Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, also recht tief im Thema, würde ich sagen.
Miriam, bevor wir ganz tief eintauchen, was es da alles gibt und wie sich das unterscheidet und was das genau mit uns macht und wie sich es behandeln lässt und so weiter, für die, die jetzt 2-3 Minuten haben und gleich wieder weg sind, was ist denn ein sinnvoller Umgang als mündiger Bürger, mündiger Bürgerin? Wie hat man sicheren Sex und Spaß dabei, ohne dass man sich den ganzen Tag Sorgen machen muss und ohne dass man sich einen Keuschheitsgürtel umschnallt. Was ist wichtig zu wissen?
Also erstens, sie informieren und wissen, was es überhaupt gibt. Eine offene Kommunikation mit den Partnern und Partnerinnen haben. Drittens, Kondome benutzen. Und viertens, wenn man Risikoverhalten hat, sie regelmäßig testen gehen lassen. Das ist im Endeffekt das ABC der sexuellen Gesundheit. Wenn man sie daran hält, kann man nichts falsch machen.
Aha. Top. Das heißt, wenn man der erste Punkt, sich informieren, das heißt jetzt nicht nach 2 Minuten abdrehen, sondern dranbleiben.
Genau, zum Beispiel.
Also ich tue nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, man muss sich informieren, man muss sich auskennen, was gibt's, wie schützt man sich. Offen kommunizieren mit den Menschen, mit denen man schläft.
Genau.
Reden wir dann auch noch genau drüber, wie und was und wo ist das sinnvoll. Drittens, Kondome. Wo danach die Frage ist, bei was über, also wo ist es Pflicht oder wo gibt es ja dann auch Fälle, wo man sich nicht sicher ist. Oder ich mir auch oft nicht sicher war, was ist jetzt wirklich ein sinnvoller Umgang.
Ja.
Und viertens, wenn man Risikoverhalten an den Tag gelegt hat oder vielleicht jemand, mit dem man geschlafen hat,
genau,
sich testen lassen. Eigentlich easy.
Eigentlich easy, ja.
Mhm.
Trotzdem ein großes Tabu.
Genau, voll. Aber ändert sich ein bisschen, oder wie ist dein Eindruck?
Ja, prinzipiell schon. Also die letzten Jahre rückt das Thema ein bisschen mehr in den Fokus, aber wir haben zum Beispiel als AIDS-Hilfe in Österreich eine große Befragung gemacht bei Menschen, die schon an AIDS-Hilfen angedockt sind, wo man sich jetzt prinzipiell denken würde, dass die eigentlich mit dem Thema sexuelle Gesundheit zumindest näher verbunden sind als jetzt die Gesamtbevölkerung. Und da sind recht arge Ergebnisse rausgekommen, dass es vor allem in den Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten wirklich eine ganz hohe Hürde gibt, überhaupt in dieses Thema einzusteigen, Fragen loszuwerden, Anliegen loszuwerden, darüber zu sprechen. Also da haben wir schon noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen, würde ich sagen.
Weil eigentlich ist es ja je nach Krankheit, die man sich einfängt, ist es ja nichts anderes wie ein Virus, der also Covid oder dann irgendein anderer Virus nur betrifft hat, dann vielleicht meinen Penis oder eine Vulva oder
genau,
den Rachen. Aber die sind halt irgendwie schon lange sehr
ja.
mit einer Hülle an Scham
voll
betatscht. Fangen wir vielleicht mal damit an, so Also du hast schon gesagt, Aids-Hilfe. Aids-Hilfe, vielleicht auch ein bisschen Kontext. Das klingt für Leute, die das nicht kennen, so, ui, wer geht denn dahin? Nur die Leute, die schon kurz vorm Sterben sind. Aber es ist in Wien eine sehr anerkannte Institution, wo eigentlich ganz viele Leute hingehen, um einfach sich ab und zu testen zu lassen und fertig. Also es klingt richtig, genau. Schlimmer, wie es ist.
Ja. Ja, also die Aids-Hilfe ist für alle Wiener und Wienerinnen da bei der U6 Gumpendorfer Straße. Ein großes Haus kann man eigentlich nicht übersehen und ist momentan eine super Anlaufstelle, um sie testen zu lassen und natürlich auch für Beratung und so weiter. In Österreich gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten zum Glück die Möglichkeit für alle Menschen, sie in den Aids-Hilfen in den jeweiligen Bundesländern kostenlos und anonym auf HIV testen zu lassen. Aber nachdem der medizinische Fortschritt erstens großartig war, was die Behandelbarkeit von HIV und die Vermeidbarkeit von AIDS angeht, aber einfach der Bedarf da ist, testen wir schon lange auch auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Das ist momentan nur so, dass man das aus eigener privater Tasche zahlen muss. Aber mit diesem Zentrum, das wir gerade bauen und das im zweiten Quartal 26 aufsperren wird, wird das dann bei entsprechenden Indikationen mit E-Card möglich sein, was, glaube ich, eine Riesenverbesserung ist und ein echtes Leuchtturmprojekt für eine Großstadt wie Wien.
Ja. Ja. Und was es auch weiter normalisiert und...
Genau. Ja. Und was es uns auch ermöglicht, dass wir Leute, die dann positiv getestet sind, nicht weiterschicken müssen, sondern einfach vor Ort dann Ärztinnen und Ärzte haben, die auch gleich die Therapie machen können. Ja. Also wirklich alles aus einer Hand basiert. Als One-Stop-Shop, was, glaube ich, sehr zeitgemäß ist.
Ja. Ja. Dein erster Punkt war, man sollte sich informieren, man sollte gebildet sein oder sich ein bisschen auskennen, was gibt es denn da alles oder so, oder was ist wichtig deiner Meinung nach, was sollte man über das Thema wissen?
Also prinzipiell finde ich, ist Bildung ja gesamtgesellschaftliche Aufgabe, muss man primär mal sagen. Also das setzt in Wirklichkeit in den Bildungseinrichtungen an, wo wir in Österreich halt immer nur eher steinzeitlich unterwegs sind, was Sexualpädagogik angeht. Mhm. Das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel den Verhütungsbericht vom Bundesministerium für Gesundheit, der letztes Jahr rausgekommen ist, anschaut, wo es einfach wirklich erschreckende Zahlen gibt, wie viele Jugendliche überhaupt nicht mehr verhüten. Es ist der große AIDS-Schrecken der 80er, 90er Jahre ist weg, das merkt man auch. Und ganz viele haben einfach überhaupt kein Risikobewusstsein, was das angeht. Und die sozusagen in der Schule, in den Bildungseinrichtungen nicht schon die Bildung mitbekommen haben, um sie auszukennen, was gibt es eigentlich, wie schützt sie mich, aber auch, was ist Consent, wie redet man eigentlich über Sexualität, über seine eigenen Bedürfnisse und so weiter und so fort. Müssen das halt dann selbstgestrickt irgendwann einmal nachholen. Prinzipiell gibt es ja zum Glück im Internet mittlerweile sehr viele Seiten, wo man sich da sinnvolle Informationen holen kann. Auf der Seite der AIDS-Hilfe gibt es das, auf der Seite von der ÖGF gibt es das zum Beispiel, aber auch für Jugendliche konkret aufbereitet auf der Seite von First Love, die auch diese First Love Ambulanzen zur Verhütungsberatung für Jugendliche anbieten. Also prinzipiell muss man sich ja nicht 37 Stunden damit auseinandersetzen, es reicht schon, wenn man weiß, es gibt sexuell übertragbare Erkrankungen und mit was kann ich mich vor welchen schützen und vor welchen kann ich mich nicht richtig schützen, sondern muss mich halt testen, wenn ich entsprechende Kontakte habe.
Uns hören und schauen jetzt hauptsächlich Erwachsene zu, die wahrscheinlich großteils so wie ich ganz wenig Aufklärung bekommen haben in der Schule. Das heißt, wir holen das jetzt nach für die und für mich.
Perfekt.
Du hast schon angesprochen, so die große HIV-AIDS-Panik ist vorüber, auch wenn noch immer sehr viele Menschen darunter leiden und auch daran sterben. Aber ich habe nachgeschaut, ich glaube in Summe jetzt 45 Millionen Tote gab es durch HIV-AIDS, was krass ist. Und auch, ich habe erst ein Buch gelesen über Nietzsche, der auch scheinbar Syphilis hatte und weiß nicht, ob er daran oder damit gestorben ist. Aber früher waren manche Geschlechtskrankheiten einfach ein Todesurteil.
Mozart übrigens auch.
Mhm. Heute ist das zum Glück nicht mehr so, wenn man irgendwie Zugang zu
Medizin hat.
Mhm. Genau. HIV-AIDS kennen die meisten Leute. Machen wir trotzdem eine kleine Einführung. Was ist der Unterschied? Was ist HIV? Was ist AIDS? Worum geht es da? Mhm.
HIV ist das Virus, mit dem man sich ansteckt. Und das Virus löst irgendwann, wenn es unbehandelt bleibt, eine Krankheit aus, die als AIDS bezeichnet wird. Das ist jetzt eine Krankheit, die ganz verschiedene Symptome und Organsysteme betreffen kann und im Endeffekt zu einer Immunschwäche, zu einer allgemeinen führt und letztendlich, wenn es nicht therapiert wird, zum Tod. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn man sich den globalen Süden zum Beispiel anschaut, wo einfach Zugang zu medizinischer Versorgung immer noch schlecht ist, Ansteckung mit HIV sehr, sehr oft bedeutet, AIDS zu bekommen und mit AIDS oder an AIDS zu sterben. Das ist in unseren Breitengraden zum Glück nicht mehr so. HIV ist, wenn es entdeckt wird, sehr, sehr gut therapierbar, mittlerweile so gut therapierbar, dass die sogenannte Viruslast, also wenn man Blut abnimmt und schaut, sind da Viruspartikel drinnen, unter der Nachweisgrenze sind, sprich diese Personen auch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht mehr ansteckend sind.
Da muss man eine Tablette am Tag nehmen, oder wie ist das?
Das gibt es verschiedene Therapieschemata, aber prinzipiell sind das jetzt nur mehr 1 bis 2 Tabletten am Tag, die man bei den modernen Therapien schluckt, die auch von den Nebenwirkungsprofilen her überhaupt nicht mehr vergleichbar sind mit den Waschern, die man in den 90er Jahren zum Teil nehmen hat müssen. Menschen, die mit HIV leben, haben unter laufender Therapie eine normale Lebenserwartung und eine normale Lebensqualität, wenn man vom Stigma absieht, das immer nur mit einer HIV-Diagnose verbunden ist.
Also man lebt gesund mit HIV, wenn man es mit Medikamenten behandelt, die geringe Nebenwirkungen haben.
Richtig.
Man kann, wenn man die Medikamente regelmäßig nimmt, eigentlich auch niemanden damit anstecken.
Richtig.
AIDS ist etwas, was in unseren Breitengraden de facto nicht mehr passiert, außer es gibt Personen, die tatsächlich einfach selten angesteckt sind und in so prekären Verhältnissen leben, dass die nie in ein Krankenhaus gehen oder zum Arzt.
Oder durch Migration einfach schon sehr krank zu uns kommen oder einfach sich aus unterschiedlichen Gründen dem Medizinsystem entziehen. Also es gibt schon immer wieder AIDS-Fälle in Österreich, aber die großen AIDS-Stationen, die es einmal gegeben hat, die braucht es einfach nicht mehr zum Glück. Also wir haben zum Beispiel in der AIDS-Hilfe über Jahrzehnte ein Tageszentrum gehabt, wo wir Menschen betreut haben. Da gibt es den Bedarf gar nicht mehr. Also es hat sich einfach wirklich durch den medizinischen Fortschritt da sehr, sehr Tolles geändert, muss man wirklich sagen.
Ja, krass. Wie steckt man sich an mit HIV?
Durch hauptsächlich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, durch Blutprodukte, durch Nadelsharing im Bereich der intravenösen Drogenszene. Blut ist sozusagen eigentlich das, was am alleransteckendsten ist, wenn Virus drinnen nachweisbar ist.
Ja. Also angenommen, ich habe mit Drogen nichts zu tun, dann Blut, ich kann trotzdem so, wenn ich mit einer Person schlafe, die gerade ihre Blutung hat, dann kann es dazu kommen. Oder man kann ja auch einfach so.
Genau. Es ist also durch Geschlechtsverkehr ist es insofern übertragbar, als dass Geschlechtsverkehr einfach zu Mikroverletzungen führen kann. Wenn das Virus in die eigene Blutbahn gelangt, und das Virus ist ja im Sperma und im Scheidensekret grundsätzlich nachweisbar, dann ist es sozusagen möglich, dass man sie ansteckt. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass es auch dafür mittlerweile Möglichkeiten gibt, nämlich die sogenannte PrEP und die PEP, also Menschen, die zum Beispiel einen Partner, eine Partnerin haben, die mit HIV lebt und sie vor Ansteckung extra sicher schützen wollen, können eine sogenannte PrEP einnehmen, also eine Therapie, die verhindert, dass ich mich mit dem Virus anstecke. Das sind Menschen, die einfach in einem Sexualverhalten ein gewisses Risiko in Kauf nehmen und sie damit schützen wollen. Und die PEP ist die Postexpositionsprophylaxe. Das ist sozusagen, wenn der Risikokontakt schon stattgefunden hat. Ich setze das in meiner Arbeit zum Beispiel sehr oft ein, wenn es Menschen gibt, geht, die kommen nach einer Vergewaltigung und sie einfach nicht sicher sind, wer das war, weil der Täter unbekannt ist. Mhm. Aber auch, ich habe einen Filmriss, war auf einer Sexparty und habe jetzt einfach Panik. Dann kann man diese sogenannte PEP nehmen, die nimmt man über 4 Wochen und die verhindert eben auch, dass selbst wenn HIV, das Virus im Spiel war, dass man sie damit ansteckt.
Mhm. Und das ist jetzt nicht so eine Orgesache, dass man das nur nimmt, wenn man quasi fix weiß, fuck, ich glaube, ich habe mich angesteckt, sondern das kann man auch einfach präventiv nehmen.
Die PrEP nimmt man auf alle Fälle präventiv. Bei der PEP ist es so, dass man darüber reden muss, ob der Risikokontakt der Risikokontakt war. Wenn also im Bereich von Sexualdelikten, wo der Täter unbekannt ist, wenn es tatsächlich zur Penetration gekommen ist, ist das auf alle Fälle was, was wir empfehlen, weil dann hat man auch Sorge weniger und es ist für 4 Wochen Medikation, die man schluckt. Mhm. Da ist nur relevantes Zeitfenster. Das möglichst kurz sein soll zwischen Ereignis und Start der Therapie. Da sagt man, das ideale Zeitfenster ist 2 Stunden. Das ist jetzt in manchen Fällen völlig unrealistisch, weil wenn K.O.-Tropfen im Spiel waren oder so, dann schafft man 2 Stunden niemals. Aber es soll innerhalb der ersten 48 Stunden auf alle Fälle begonnen werden, damit es einfach nur wirksam sein kann.
Ich finde, da muss ich eine Side-Note, wie bewundernswert ich das finde, dass ein also was unser System schaffen kann, wenn man möchte, wenn man als Politik Rahmenbedingungen setzt, wenn man schlaue Forscherinnen und Forscher darauf ansetzt, wenn man eine gute Bürokratie schafft, die das managt und wenn man dann die Kräfte der Pharmaindustrie auf ein Problem loslässt, eine Sache, wo 10 Millionen Menschen darunter gelitten und gestorben sind, dass man das eigentlich relativ gut innerhalb von einer Generation lösen kann. Das ist eigentlich so Glaube an die Menschheit wiederhergestellt.
Boah, jetzt müsste man es halt nur noch schaffen, die finanziellen Mittel in die Länder zu leiten, damit halt wirklich alle davon profitieren. Weil im Moment ist es halt tatsächlich der reiche Westen, der von dem Fortschritt deutlich mehr profitiert.
Ja. Voll. Okay, HIV ist vielleicht auch die Krankheit, wo die meisten Leute am meisten drüber wissen.
Ja.
Ja. Was ist so die nächstwichtigste, verbreitetste, gefährlichste Krankheit, über die man was wissen sollte?
Ja, das sind glaube ich, unterschiedliche Kategorien zwischen gefährlich und weit verbreitet. Mhm. Prinzipiell redet man bei sexuell übertragbaren Erkrankungen oft von den sogenannten Big Fives, also da gehört eben HIV dazu. Da gehört die Hepatitis dazu, die bis auf Hepatitis C sehr einfach durch Impfungen verhinderbar ist. Da gehören Chlamydien dazu. Chlamydien sind mit Sicherheit von den aufgezählten 5 dann die weit verbreitetsten. Sind aber durch Antibiotika eigentlich auch gut behandelbar, wenn man sie erwischen würde. Die Gonorrhoe und die Syphilis. Das sind die Big Five. Und dann gibt es natürlich noch sehr weit verbreitete sexuell übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel HPV, die aber jetzt nicht zu diesen klassischen Big Five zählen.
Ja. Okay, HIV haben wir durch. Dann gehen wir, also Gonorrhoe hast du gesagt, kennt man, glaube ich, mehr als Tripper.
Genau, Leute. Richtig.
Ja. Aber Chlamydien, hast du gesagt, ist etwas, was sehr weit verbreitet ist und wenn man es erwischt, auch gut behandelbar. Wenn man es erwischt, heißt oft symptomlos und man hat es und man weiß es gar nicht.
Richtig.
Mhm.
Also bei Chlamydien, wir tappen ja insgesamt, was so Zahlen, Daten, Fakten angeht, recht im Dunkeln in Österreich. Mhm. Das ist was, wo immer sehr vorgenommen habe, daran auch zu hackeln, dass sich das verbessert. Also wir werden in diesem Zentrum für Wien eine Vollzeitstelle nur für wissenschaftliche Arbeit haben, einfach um Licht ins Dunkel zu bringen. Aber man geht also abgeleitet aus den Forschungsdaten, die man halt so hat für Länder, wie die vergleichbar sind mit Österreich, von 30.000 Infektionen jedes Jahr bei Chlamydien aus. Also das ist schon eine relevante Anzahl, würde ich sagen. Aber die Chlamydien sind halt insofern recht fies, als dass sie vor allem bei Frauen in den allermeisten Fällen asymptomatisch verlaufen. Also die merken nicht, dass sie Chlamydien haben. Deswegen hat zum Beispiel Deutschland vor einigen Jahren angefangen, im Rahmen von Schwangerschaftsuntersuchungen ein Screening in den Mutterpass mit einzuführen. Das haben wir in Österreich nicht. Wir stehen in Österreich insgesamt vor der Herausforderung, dass die Frage, wer sie wann privat oder nicht privat auf was testen lassen darf und wo man damit hingeht, eine sehr ungelöste ist. Und das natürlich vor allem für die Menschen, die den Test bräuchten, eine schwierige Situation ist. Chlamydien, wenn man sie erwischt, kann man ganz normal mit einem Antibiotikum sowie die eitrige Mandelentzündung behandeln und dann ist auch wieder gut.
Und Antibiotikum heißt, das ist ein Bakterium? Kein Virus über HIV?
Genau, es ist kein Virus, sondern es ist ein Art von Bakterium. Mhm. Und das Depperte an den Chlamydien ist aber, dass sie, wenn sie unbehandelt bleiben, extrem relevanter Faktor sind, zum Beispiel in Bezug auf spätere Fruchtbarkeitsstörungen bei Frauen, weil Chlamydien dann über die Gebärmutter und die Eileiter in den Bauchraum wandern und da so zu ganz komischen Verklebungen führen können. Also das ist manchmal ganz interessant, wenn man dann in einem Bauch drinnen ist und dann sieht man wirklich so wie Spinnen, nicht spinnenartig, aber ja. Es ist halt alles verbickt aneinander. Und wenn sie im Körper Eierstock und Eileiter nicht mehr richtig bewegen können, dann führt das oft dazu, dass das gesprungene Ei nicht mehr in die Gebärmutter wandern kann. Und zack, bumm, hat man Probleme, schwanger zu werden. Und in diesen Abklärungen dann, wenn Frauen kommen, weil sie einen Kinderwunsch haben, der irgendwie nicht hinhaut, kommt man dann oft drauf, hoppala, da sind Chlamydien im Spiel. Ja. Dementsprechend ist das auch in Bezug aufs Gesundheitssystem halt ein relevanter Faktor, weil Chlamydieninfektionen frühzeitig zu entdecken und zu therapieren 1000-mal günstiger ist, als dann Fertilitätsstörungen zu therapieren, die einfach sehr, sehr teuer sind und psychisch sehr belastend.
Und weil du auch über das Testen am Anfang schon gesprochen hast, das Teil von dem, was man darüber wissen sollte oder tun sollte, heißt dann auch, nicht nur, ich lasse mich nicht nur testen, wenn es schon wehtut oder brennt oder ich mir denke, sondern wenn ich ab und zu oder regelmäßig unterschiedliche SexualpartnerInnen habe, dann sollte ich mich auch einfach so checken lassen, weil es eben Dinge gibt, wo man keine Symptome hat und das möchte man selber nicht haben und das möchte man auch gerne niemand anderem geben, der dann vielleicht irgendwann unfruchtbar wird. Deshalb.
Genau, weil das Gemeine an Chlamydien und das trifft auch den Tripper, also die Gonokokken, hassen die Dinger, die das auslösen, auch eine Art von Bakterium. Da schützt das Kondom zwar ein bisschen, aber nicht so, wie man das bei HIV sagen kann, das Kondom drüber ist safer Sex. Das trifft einfach auf Chlamydien und Gonorrhoe nicht zu. Mhm. Dementsprechend hat man da auch ein Risiko, wenn man safer Sex-Praktiken betreibt. Dementsprechend macht es, wie du gesagt hast, durchaus Sinn, wenn man jetzt einfach nicht in einer fixen, monogamen Partnerinnenschaft lebt oder auf Sex-Positive-Partys geht oder einfach ja, ein Dating-Life hat, das halt mehrere Personen umfasst, durchaus immer wieder mal dran zu denken, dass man sie vielleicht checken lassen sollte. Da rede ich jetzt nicht von einmal im Monat, aber prinzipiell macht es so zweimal im Jahr durchaus Sinn, da einfach einmal einen STI-Check durchführen zu lassen. Mhm. Das sind auch keine wilden Untersuchungen, also da braucht man sich jetzt nicht fürchten. Das ist in den meisten Fällen ein Selbstabstrich, also wo nicht einmal irgendein Arzt oder eine Ärztin die Geschlechtsteile angreifen muss, sondern man einfach eine Anleitung kriegt und dann in eine Toilette geht und selber einen Abstrich macht und eine Blutabnahme. Und damit ist es erledigt.
Selbstabstrich, okay, weil ich habe das schon sehr, also ich bin tendenziell ein bisschen ein weinerlicher Mensch. Und ich hatte in der Vergangenheit mal immer wieder so einen Pilz und war dann oft im Pilzambulatorium in Wien, liebe Grüße. Und hatte das sehr unangenehm in Erinnerung. Ich war jetzt vor ein paar Monaten Geschlechtskrankheiten testen, wieder dort. Da wurde auch so ein Abstrich gemacht und da habe ich damals auch zu den Leuten gesagt, war viel weniger schlimm, als hätte ich mich gar nicht fürchten müssen. Ist aber dann schon vom Personal gemacht worden, aber oft wird das, macht man das selber und da kann man quasi nicht so viel falsch machen.
Genau, also wir machen das in der AIDS-Hilfe und wenn man sie die großen Walk-in-Ambulanzen, die es in Deutschland schon gibt für sexuell übertragbare Erkrankungen oder in der Schweiz gibt es da viele Beispiele, in England anschaut, dann ist das was, also das haben wir aus der Corona-Pandemie auch gelernt, mit der richtigen Anleitung kriegt das eigentlich jeder Laie gut zusammen und ist halt für die Menschen deutlich angenehmer, wenn man das im eigenen Tempo in der Kabine geschützt selber machen kann. Natürlich gibt es dann ein paar Dinge jetzt abseits vom normalen STI-Check, wo es Sinn macht, wenn das ein Arzt oder eine Ärztin macht. Also ja, im gynäkologischen Bereich, wenn man halt irgendwas vom Gebärmutterhals abstreichen muss, dann wird das selber eher schwierig sein, das blind zu machen. Bestimmte Harnröhrenabstriche, wenn es dann um ausgerissene Keime geht oder so, muss man dann auch sozusagen fremd gesteuert machen und kann nicht selbst Hand anlegen. Aber bei den allermeisten Geschichten, wo es jetzt einfach um ein Check-up geht, ist die Blutabnahme das, was ein anderer Mensch macht und den Rest kann man selber erledigen.
Ja, aber wenn du sagst, so viele Leute, die daten oder ab und zu einfach auf bestimmte Partys gehen und einfach wechselnde SexualpartnerInnen haben, sollte man so zweimal im Jahr oder je nachdem, natürlich wenn es einen Anlassfall gibt, dann geht man sofort.
Ja.
Aber so zweimal im Jahr gehen. In Österreich ist es so, wenn es kein Risikofall ist, dann muss man es selber zahlen, oder?
Richtig, genau.
Was ich gelöst habe, indem ich einfach meinem Arzt gesagt habe, ich hatte Risikokontakt.
Ja. Also das ist sozusagen die große unausgesprochene Diskussion, wie definiert man Risikokontakt, weil ja, das liegt dann sozusagen im Ermessen des Arztes und der Ärztin, zu besprechen, ob das jetzt auf medizinisch gescheit indiziert ist oder nicht.
Ja, voll. Und wird sich wahrscheinlich in einem reichen, progressiven Land anbieten, dass das einfach eine normale Kassenleistung ist.
Richtig.
Haben wir zu Beginn dazu gesagt, dass du bei der SPÖ bist?
Ich glaube nicht, ne?
Ja, genau. Also ja, auch einfach gedroppt. Du bist auch ein politischer Mensch. Und ja. Genau, okay. Chlamydien, gut behandelbar, tricky, weil oft symptomlos, aber wenn länger im Körper unbehandelt, dann schwierig und vor allem auch schwierig, weil auch durch sichere Sexpraktiken wie das Benutzen eines Kondoms nicht so gut zu verhindern wie HIV-Ansteckung. Mhm. Wie gesagt, bei Tripa ist das genauso. Richtig. Wer oder was ist Tripa?
Tripa ist Gonorrhoe, eben ausgelöst durch ein Bakterium, das heißt Gonokokken. Da redet man von deutlich niedrigeren Fallzahlen, wobei auch da die Dunkelziffer wahrscheinlich weit über dem liegt, was wir wissen. Aber von den 30.000 kann man mal 2 Dezimalstellen abziehen, dann sind wir ungefähr bei den Fällen von den Gonokokken.
Für alle, die schlecht in Mathematik sind, das sind dann 300.
Ja, so 300 bis 500 wäre wahrscheinlich meine Schätzung, dass wir uns da bewegen. Das macht gerade bei Männern unbehandelt wirklich relativ schnell deutliche Beschwerden. Also kommt Eiter aus dem Penis, ist das oft die Antwort, warum das so ist. Aber in dem Fall ist es gut unter Anführungsstrichen behandelbar mit Antibiotika. Gut unter Anführungsstrichen deshalb, weil man braucht eigentlich nur Antibiotikum, um das zu behandeln. Aber bei den Gonokokken stehen wir tatsächlich vor der Herausforderung, dass wir recht starken Anstieg an Resistenzen sehen. Weshalb recht viel darüber diskutiert wird, ob man asymptomatische Infektionen, also die können auch im Rachen zum Beispiel sitzen, wenn man so ein Screening macht nachher, also schaut man sich immer verschiedene Stellen vom Körper an und die sozusagen, die tatsächlich am Geschlechtsorgan sind, machen meistens Symptome, aber wenn der Rachenabstrich positiv ist, merkt man das meistens nicht, dann ist man sozusagen einfach Überträger oder Überträgerin. Und manche Länder sind tatsächlich jetzt schon dazu übergegangen, die asymptomatischen Fälle nicht mit Antibiotika zu therapieren, sondern die aus meiner Sicht ein bisschen abstruse Vorstellung zu haben, dass man den Menschen dann sagt, sie sollen bitte 3 Monate abstinent bleiben und das so zu handeln. Heute für wenig zielführend, ehrlicherweise. Aber
was die Leute nicht machen werden, denkst genau, du? Genau,
ja. Also, ja. Das ist, aber das ist tatsächlich ein bisschen eine besorgniserregende Entwicklung, weil wenn wir da dann stärkere Resistenzen haben, sind wir halt irgendwann einmal auch in der nicht so guten Therapierbarkeit.
Ja. Und ganz kurz eingeordnet, was ist Antibiotikaresistenz? Also geht es um Bakterien, das wollen wir killen und die, genau. Die lernen einen Umgang, also die genau, lernen zu überleben.
Die entwickeln sich weiter und lernen einfach Überlebensstrategien gegenüber diesem Mittel. Wenn man so Antibiotikaresistenzen hat, das gilt jetzt für alle Bakterien, muss man halt dann irgendwann einmal ausweichen auf Mittel, die viel heftiger sind, stärkere Nebenwirkungen haben, schlechter einsetzbar sind, vielleicht nicht mehr zum Schlucken, sondern dann nur mehr über Infusion abgebbar sind. Und irgendwann ist man dann dort, dass man einen multiresistenten Keim hat. Das ist das, wovor man sich im Spital immer sehr fürchtet, wo es dann wirklich nur mehr vereinzelte Mittel gibt, die man überhaupt einsetzen kann, sogenannte Reserveantibiotika. Und wenn man die dann häufig einsetzen muss, lernen die Bakterien ja wieder Überlebensstrategien gegenüber diesen Reservemitteln und dann hat man irgendwann einmal keine Reserve mehr. Und das ist sozusagen die Kaskade, die man verhindern muss. Deswegen umso wichtiger, möglichst frühzeitig erkennen und therapieren, um Infektionsketten und Ausbreitung zu verhindern, wäre halt einfach the way to go.
Ja, weil wir wollen nicht wieder in einer Welt leben, in der wir keine Antibiotika haben.
Richtig.
Das haben wir lange genug gemacht und das war nicht so schön.
Ja, die Zeit vor Penicillin war furchtbar, muss man echt sagen.
Mhm. Ja, und ist nicht so lange aus. Wann war das? Vor 100 Jahren oder?
Ein bisschen mehr als vor 100 Jahren, aber es war im 20. Jahrhundert.
Apropos so früher und so, Syphilis war etwas, was auch... wo man im Kopf hat, das ist sowas, das haben die Leute vor 100, 200 Jahren gehabt und sind dann gestorben. Und mich hat das sehr erschreckt, wie ich mir angeschaut habe, wie stark das wieder im Kommen ist und wie stark die Zahlen steigen.
Yep.
Was ist da los?
40% der Jugendlichen verhüten gar nicht mehr, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, weder Schwangerschaft noch sexuell übertragbare Erkrankungen. Der Kondomgebrauch geht insgesamt zurück in allen Altersgruppen. Es gibt einfach tatsächlich wenig Risiko-Awareness in dem Großteil der Bevölkerung. Und da möchte ich jetzt einmal eine Lanze brechen für die Menschen, die sexpositiv leben, weil das sind oft die Personen, die die größte Awareness für safer Sex haben und sie regelmäßig testen lassen. Aber es muss einfach in die Köpfe von allen Menschen, die sexuell aktiv sind, dass Prävention, Testen und frühzeitige Therapie einfach für alle gilt. Und das sieht man halt auch an den Syphilis-Zahlen, die deutlich im Steigen sind. Ja.
Ich hatte jetzt einen kurzen Moment, wo ich mir dachte, was ist mit den Leuten los? Also mir war das nicht so bewusst, dass so viele Jugendliche so krass dumm.
Das ist eben der Verhütungsbericht handeln. 2024. Es ist, wir haben echt lückenhaften Aufklärungsunterricht im Jahr 2025. Sind es immer nur Vereine wie Teenstar, die halt Abstinenz propagieren und wenig Informationen zu, was heißt Safer Sex und so weiter. Gleichzeitig sind Jugendliche sehr, sehr früh mit pornografischen Inhalten konfrontiert. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 8 und 10, wo Burschen im Schnitt das erste Mal Pornos sehen über WhatsApp in irgendwelchen Klassengruppen. Und dann, also das passt halt einfach nicht zusammen. Frühe Konfrontationen mit sexuellen Inhalten, die man nicht einordnen kann und dann aber keine Aufklärung darüber, wie das im echten Leben funktioniert und was man tun muss, um sich zu schützen und um gut mit Partnern und Partnerinnen umzugehen, wäre halt drüber reden wirklich cool. Und das betrifft nicht nur die Schulen, sondern auch die Eltern. Das betrifft aber auch das komplette Gesundheitswesen, muss man ehrlicherweise sagen, weil an alle Frauen da draußen, die Frage bei der normalen gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung, traue ich mir zu wetten, dass maximal 2 von 10 danach gefragt werden, ob sie im Bereich ihres Sexuallebens Anliegen, Fragen, Probleme haben. Also
arg, ja, wie voll. Hier. Ist es überall so oder ist der Österreich besonders brüde oder...
Also ich glaube schon, dass Österreich zu den brüderen Ländern gehört, aber insgesamt haben wir bei sexueller Gesundheit im ganzen Westen ein Thema. Es gibt viele Länder, die deutlich besser sind in den Versorgungsstrukturen. Also wenn ich zum Beispiel eben an Großbritannien mit den Walk-in STI-Clinics denke, haben die einfach schon lange verstanden, dass sowas wie gescheiter, barrierearmer Zugang zu Testungen durchaus eine schlaue Idee ist, was Volksgesundheit angeht. Wenn es um Aufklärungsinhalte geht, sind wie immer die nordischen Länder deutlich besser unterwegs, was Sexualpädagogik und so weiter angeht. Aber insgesamt ist das Stigma, das mit Sex verbunden ist, trotzdem eins, wo mir jetzt kein Land einfallen wird, wo ich sagen würde, das ist alles bibelfein und super.
Also Werbung in eigener Sache, diese Folge an möglichst viele Freunde und Bekannte schicken und drüber reden, das Anlass bitte nehmen. Ja. Dann hast du gesagt Hepatitis. Werden die meisten Leute in Österreich als Kinder dagegen geimpft, oder?
Ja, wobei die Impfraten ja gerade bei den Kindern deutlich runtergehen. Mhm. Also ja.
Ja, ist dann wieder was, wo ich vorher gesagt habe, glaube ich an die Menschheit wiederhergestellt. Das ist dann wieder was, wo man kurz ans Zweifeln kommt. Hepatitis B ist...
A und B kann man impfen, C kann man nicht impfen. C ist mittlerweile auch behandelbar. Man sollte schauen, dass der Impfschutz aktuell ist. Es macht durchaus Sinn, einmal im Erwachsenenleben, wenn man in der Kindheit geimpft worden ist, den Hepatitis B-Titer anzuschauen und eventuell eine Boosterimpfung zu machen, wenn der nicht im schützenden Bereich liegt.
Mhm.
Ja.
Passt. Haben wir die Big Five: HIV, Hepatitis, Syphilis, Chlamydien, Tripper.
Richtig.
Slash Gonorrhoe. Passt. HPV hast du angesprochen. Mhm. Deine Hörerin, die Sigrid aus Niederösterreich, eine Frage dazu geschickt. Und zwar schreibt sie, sie hat sich bis jetzt noch nicht gegen HPV impfen lassen. Sie ist über 30 und überlegt, ob sie das noch nachholen soll. Wie viel Sinn macht das?
Großen.
Mhm.
Also, einfache Frage, einfache Antwort. Mhm. Ich weiß, es ist bitter, weil man es selber zahlen muss. Aber es macht wirklich, wirklich großen Sinn, weil auch wenn die Durchseuchungsrate mit HPV relativ hoch ist, ist es so, dass es unglaublich viele Stämme dieses Viruses gibt. Also man kann sie, also sagen wir mal Hausnummer, es gibt 100 HPV-Stämme, die man kennt. Stimmt jetzt nicht ganz, aber der Einfachheit halber. Und dann gibt es ein paar davon, von denen man weiß, dass sie Hochrisikostämme sind. Hochrisiko deshalb, weil die chronische Entzündungen verursachen und diese chronischen Entzündungen zu Zellveränderungen führen und diese Zellveränderungen unbehandelt und unentdeckt irgendwann Krebs auslösen. Und das betrifft nicht nur Frauen, weil das ist irgendwie ein Vorteil, das sich sehr, sehr hartnäckig hält. Also der Gebärmutterhalskrebs ist der häufigste Krebs durch HPV-Viren ausgelöst, aber es gibt das Analkarzinom, aber auch im Mundbereich Karzinome, die von den HPV-Viren ausgelöst werden, die man durch die Impfung einfach verhindern kann. Also wenn man sich Länder anschaut, die sehr früh ein sehr stringentes Durchimpfungsprogramm bei Jugendlichen gemacht haben, die einfach nur keinen Sexualkontakt gehabt haben und dementsprechend HPV-frei waren, dann sieht man dort, dass beim Gebärmutterhalskrebs die Zahlen Richtung Null gehen. Also das ist einfach eine Impfung, die Krebs verhindern kann. Wie geil ist das eigentlich? Sorry. Die Impfung hat de facto null Nebenwirkungen, die in irgendeiner Form relevant waren. Also ja, der Arm tut weh, wenn man sie geimpft hat. Man hat ein minimales Risiko auf einen Spritzenabszess. Also diese ganzen Dinge, aber jetzt ehrlicherweise das Risiko jedes Zahnarztbesuches ist vergleichbar. Also diese Impfung ist einfach wirklich top, top, top. Dementsprechend alle, die von der Impfaktion profitieren können, die jetzt noch läuft, heute euch bis Ende des Jahres den ersten Stich. Für alle unter 30 ist das dann kostenlos. Dann wird das Alterslimit wieder gesenkt werden. Und für alle über 30, die es irgendwie leisten können, macht es wirklich Sinn, das zu tun.
Kurz für die, die den Podcast vielleicht später hören, Ende des Jahres, wir reden vom Jahr 2025. Ich habe das im Frühjahr gemacht, ich war auch 34, kostet halt was, muss man dann die, ich glaube 200, 250 Euro, muss man halt mal hinlegen können. Aber ich habe auch noch keine Impfung erlebt, die so easy war, weil ich habe nächsten Tag einfach wieder Fußball gespielt, ich habe genau gar nichts gespürt und es war... Ja.
Also es ist nicht einmal wie bei einer Grippeimpfung, wo man dann manchmal ein bisschen so ein Krankheitsgefühl hat. Im Normalfall ist es einfach wirklich erledigt mit dem Stich.
Ja. Und was ich Sie gerade auffragt, zweite Frage ist, bringt die Impfung was, wenn ich mich in der Vergangenheit schon mit HPV angesteckt habe, was du jetzt ja schon
Genau, weil es gibt eben mehrere Stämme und es ist auch tatsächlich so, dass zum Beispiel, und das zeigt ja immer, dass die Wirksamkeit gegeben ist, Frauen, die wegen einer Krebsvorstufe schon operiert worden sind, also wo ein Teil vom Gebärmutterhals weggeschnitten werden hat müssen, weil man schon so hochgradige Veränderungen hat, bei denen zeugt die Kasse, die Impfung, egal in welchem Alter die sind. Also es macht wirklich Sinn. Eine HPV-Infektion, die einmal festgestellt worden ist, heißt da nicht, dass ich die in 15 Jahren immer noch habe, weil das Immunsystem im Körper bekämpft auch diese Viren und das kann auch wieder ausheilen. Das Problem ist nur, wenn man es hat und nichts tut, weiß man, dass im Schnitt 10 Jahre später dann der Krebs da ist.
Ja. Ich denke noch an Herpes. Das ist so etwas, was man auch oft im Kopf hat, wenn es darum geht. Herpes ist quasi auf der Lippe die klassische Fieberblase, oder? Mhm, und gibt es auch Genitalherpes, anderer Virus?
Ja, also und das ist ähnlich wie bei HPV. Bei Herpesviren gibt es einfach, also das ist eine Virenfamilie und da gibt es unterschiedliche Stämme.
Klingt so süß wie eine Familie.
Ja. Leider nicht so süß, wenn man sie dann hat. Und die sind halt, wenn man gerade ein Bläschen hat, einfach hochinfektiös. Das haben wir wieder bei der Kommunikation. Die Herpesviren, gerade die Lippenbläschen machen, also die umgangssprachlichen Fieberbläschen, haben fast alle Menschen in ihrem Körper. Beim Genitalherpes ist es nicht so ganz, dass das alle Menschen irgendwann einmal in ihrem Leben haben. Aber wenn man merkt, man hat sowas, dann sollte man halt einfach offen kommunizieren, dass Sex vielleicht gerade nicht die beste Idee ist.
Ja. Was hast du sonst für Ratschläge, was Kommunikation betrifft? Weil bei den vier Punkten hast du gesagt, das erste ist Information. Mhm. Jetzt wissen wir mal ein bisschen was drüber. Gerne auch noch Details nachlesen. Du hast ja viele Quellen genannt, die werden wir alle auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Zweiter Punkt, den du gesagt hast, war offene Kommunikation. Das heißt natürlich, wenn ich gerade irgendwo ein Herpesbläschen habe, dann sage ich das.
Genau.
So, ansonsten, was für Ratschläge hast du, was Kommunikation betrifft?
Also prinzipiell finde ich erstens Konsent einholen für alles, was man tut und darüber reden, was sind die Wünsche, Erwartungshaltungen und Bedürfnisse, ist, wenn man über Sex redet, das Um und Auf, weil erstens hat man dann ein erfüllteres Erlebnis, wenn die andere Person auch weiß, was man will und was man nicht will und wo die Grenzen sind. Und zweitens ist es dann halt auch sicherer, wenn ich meinem Partner sage, ich habe gestern ungeschützten Analverkehr gehabt mit einer Person, die ich eigentlich nicht so gut kenne, kann ich dann für mich die Entscheidung treffen, okay, ist mir das jetzt wurscht oder nicht. Und offene Kommunikation, vor allem im Nachhinein auch. Also wenn ich merke, okay, ich habe jetzt Sex mit der Person gehabt und es fängt eineinhalb Tage später wahnsinnig zum Jucken an, wäre es halt cool, über den eigenen Schatten zu springen und zum Telefon zu greifen und zu sagen, hey du, ich habe da was, falls du auch was hast, dann lass dich abchecken, weil ansonsten wird man solche klassischen Infektionsketten der Weitergabe halt nie unterbrechen können.
Ja.
Und das ist sicher was, was mit großem Schamgefühl verbunden ist und was nicht immer ganz einfach ist, aber das sollte man einfach normalisieren, darüber zu sprechen.
Mhm.
Ja.
Und also ich habe das jetzt bei mir selber gemerkt, dass mir das, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin ein halbwegs aufgeklärter Mensch, auch sehr schwer gefallen ist, so der Umgang mit diesem Thema. Auch jetzt so, du lernst eine Person kennen und dann findet man sich anziehend und dann wird es heiß und dann denkst du kurz mal, oh, warte mal, soll ich jetzt kurz dieses Gespräch führen? Also sowieso, also was bei mir quasi schon intus ist es so, mit was fühlt sich wohl, was magst du nicht, bla bla bla. Aber so dann dieses, hey, lässt dich eigentlich testen oder wie handhabst du das oder wie ist sonst so dein Verhalten in letzter Zeit gewesen? Das ist etwas, was mir sehr schwer über die Lippen gekommen ist und was dann oft dann erst so nächsten Tag, übrigens, können wir noch kurz
darüber
quasi, habe ich jetzt Scheiße gebaut, habe ich eigentlich mit wem geschlafen, der nicht vernünftig ist? Und dann war immer so mein Verhalten so ein bisschen Daumen, Pi, die wirkt eh vernünftig. Was jetzt für mich selber nicht so super vernünftig. Also wenn man mich jetzt hört, wirkt das nicht so vernünftig. Genau. Aber prinzipiell ist das auch etwas, was man idealerweise oder was man einfach vorher machen sollte, so hey, lässt du dich eigentlich testen? Wie handhabst du das Thema?
Und man kann in Wirklichkeit, also ich finde es für mich immer angenehmer, Ich-Botschaften zu senden, als jetzt die andere Person auszufrätscheln. Also man kann das Gespräch ja so angehen und sagen, wie du vielleicht gerade merkst, habe ich ein aktives Sexualleben. Ich lasse mich zweimal im Jahr testen und mir ist wichtig, dass wir ein Kondom benutzen. Wie schaut denn das bei dir aus? Dann ist es sozusagen nicht so dieses Kontrollieren von der anderen Person, sondern man kommuniziert, dass einem das selber wichtig ist und macht vielleicht die Tür ein bisschen einfacher auf, als wenn man jetzt nur mit Fragen reingeht, die so, ja.
Ja. Vorher. Ich habe dann oft so das Gefühl gehabt oder im Gespräch mit männlichen Freunden, dass dann so das Gefühl war, boah, das killt die Stimmung, das ist irgendwie unsexy. So, hey, reden wir kurz über Infektionserkrankungen. Aber eigentlich dann, und das ist dann, spricht eh nicht für mein Geschlecht, dann im Gespräch mit guten Freundinnen oder auch mit Frauen, mit denen ich was hatte, war es dann eigentlich eher so, dass ich mir dachte, hey, das ist ja, eigentlich ist es umgekehrt.
Mm.
So, das ist eigentlich ist sehr sexy. Wow, das ist ein verantwortungsvoller Mensch, der sich um seine eigene Gesundheit und die seiner Mitmenschen kümmert. So, das ist eigentlich ziemlich sexy. Kein Trottel.
Ja, finde ich ein gutes Framing. Also.
Ja.
Aber das haben wir halt gesellschaftlich leider noch nicht. Das hat, glaube ich, weiß nicht, ob es gestern in der Zeitung war, genial, das ist so eine Firma, die halt verschiedene Verhütungsprodukte herstellt, hat eine Umfrage gemacht und da ist rausgekommen, dass ganz viele Männer bitte überhaupt nicht wissen wollen, wie Frauen verhüten, weil sie das dann schon unsexy finden. Also das finde ich wirklich sehr abstrus, wie Sexiness definiert wird und was das eigentlich mit Gesundheit zu tun hat, weil ehrlicherweise finde ich Gesundheit schon an sexy Gedanken und nicht, also ja.
Voll.
Gerade in so einer intimen Situation, finde ich das super, wenn ich merke, dass die andere Person halt einfach Verantwortung übernimmt und einen Vertrauensraum aufmacht, den es vielleicht so vorher gar nicht gegeben hat.
Voll, ja.
Ja.
Entsteht ja oft Verbindung, indem man auch schwierige Themen anspricht und nicht so tut, dass wir eher alles locker cool ist. Genau. Da gibt es gar nichts. Noch was, wo mir der Umgang schwer gefallen ist, so beim Daten in letzter Zeit und wo auch bei vielen aufgeklärten Menschen, die nicht so genau wussten, wie sie damit umgehen oder was ein großer Streit war, ist so, okay, Kondom bei penetrativem Verkehr sowieso, also jetzt, wenn ich die Zahlen von dir höre, ist es nicht einfach logisch, machen scheinbar viele nicht, aber zumindest für mich ist das sowieso keine Frage. Aber wenn es dann um Oralverkehr geht, so man leckt die Frau oder ein Penis wird in den Mund genommen, dann ist schon die Frage, okay, macht man das jetzt mit Kondom? Findet man das gut? Und wo ich auch mitbekommen habe, so auch bei lesbischen Freundinnen, dass so das Lecktuch ist so ein theoretisches Konstrukt, das existiert, aber ich muss erst jemanden treffen, der das auch benutzt.
Man muss es überhaupt einmal finden und es ist ja wirklich sehr teuer. Ja, also ich glaube, da gibt es halt zwei Thesen dazu. Prinzipiell weiß man, dass auch bei Oralverkehr sexuell übertragbare Erkrankungen schlagend werden können. Dementsprechend die Safer-Sex-Praxis, wenn ich jetzt zum Beispiel an HIV denke, die ist ein Lecktuch und ein Kondom auch bei Oralverkehr zu nutzen. Punkt. Wenn das eine Person ist, die regelmäßig sie checken lässt, ist es natürlich im eigenen Ermessen, ob mir dieses Risiko das jetzt wert ist oder nicht. Wenn was passiert, also auch ein Kondom ist ja nicht zu 100% sicher, wir kriegen dann immer die Fragen, ja, was ist, wenn die Person HIV hat und vielleicht nicht in Therapie ist oder das selber noch gar nicht gewusst hat und dann ist ein Unfall passiert. Dann ist es auch nicht so, dass einmal Kontakt mit Körperflüssigkeiten automatisch heißt, dass man angesteckt ist. Also ich würde es niemanden von Safer-Sex-Praktiken abbringen, ganz im Gegenteil. Aber um das einmal in Beziehung zu setzen, ist, man muss im Schnitt mehrere Dutzend Male mit einer Person Geschlechtsverkehr haben, um sozusagen sich sicher anzustecken. Natürlich kann es beim ersten Mal auch passieren und niemand sollte dieses Risiko eingehen. Aber wenn ich jemanden habe, der sehr bewusst mit seinem Sexualleben umgeht, sie regelmäßig testet, Bescheid weiß, dann kann es auch die Entscheidung sein, dass man Oralverkehr ohne Kondom hat.
Ja. Und auch ein wichtiger Punkt, wenn man vielleicht das Gefühl hat, nach einer wilden Nacht, vielleicht war man betrunken, man hat nicht verhütet, dann ist es auch nicht so, dass man danach sagt, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt ist eh schon passiert.
Richtig.
Sondern jedes Mal erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich tatsächlich ansteckt.
Genau.
Ja.
Und wenn es ein relevantes Risiko in Bezug auf Schwangerschaft oder Erkrankungen gibt, gibt es eben auch Dinge, die man im Nachhinein tun kann, wie die PEP zu schlucken oder die Pille danach zu nehmen.
Ja. Hilf mir noch ein bisschen beim drüber nachdenken, was das jetzt für mein eigenes Leben heißt. Wir haben, bevor wir uns aufgenommen haben, haben wir kurz so drüber gesprochen, über meinen Zugang früher zu dem Thema, dass ich mal gedacht habe, natürlich nehme ich ein Kondom, ansonsten denke ich jetzt nicht so viel drüber nach, weil wenn was passiert, dann gehe ich einfach zu Ärzten mit dir, die helfen mir, das ist alles behandelbar. Ja. Im Prinzip, also wenn man regelmäßig Sexualpartnerinnen wechselt, dann sollte man sich regelmäßig testen lassen. Wenn man das macht, wenn man sich informiert, wenn man mit Menschen drüber redet, wir sind alle erwachsen, wir am Ende des Tages treffen wir Entscheidungen wegen Risiken ab, steige ich in ein Auto oder nicht, das ist ja auch nicht null Risiko, aber man sollte wissen, was man da tut und man sollte vor allem auch wissen, also die anderen Leute wissen lassen, mit wem sie es da zu tun haben und dann können die entscheiden, ob sie mit mir was auch immer machen wollen oder nicht. Ja. Genau. Und das ist dann ein sinnvoller Umgang.
Ja. Und dann gibt es eben die Hochrisikogruppen. Hochrisikogruppen sind einfach aufgrund von den Praktiken, die angewendet werden, Männer, die Sex mit Männern haben, Menschen, die sehr, sehr viel wechselnde Sexualpartnerinnen haben, Menschen, die SexarbeiterInnen sind und Menschen, die Spritzen nutzen, also Drogen nehmen, die mit Spritzen initiiert werden. Das sind auf alle Fälle, das nennen wir die sogenannten vulnerable Gruppe. Da gehört bis zum gewissen Grad auch gewisse migrantische Gruppen dazu, die einfach aus Ländern kommen, wo Gesundheitsversorgung ganz schlecht ist oder wir wissen ja, Flucht ist oft mit sexuellen Übergriffen verbunden oder Geldbeschaffungsprostitution. Diese Gruppen sollten Sie auf alle Fälle häufig testen lassen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der einfach gerade in keiner fixen Beziehung ist und ein aktives Sexleben im Dating-Life hat, muss man jetzt nicht alle 3 Monate zur Testung rennen, außer es hat eben einen Anlassfall gegeben. Da reicht wahrscheinlich ein Check-up ein bis 2-mal im Jahr.
Mhm. Miriam, wenn wir jetzt vielleicht in die Zukunft blicken, so in einer Generation, wenn sich jetzt viel zum Besseren verändert, was wünschst du dir an Infrastruktur, wie das politisch, gesellschaftlich, wie schaut das Land aus, wie gehen wir anders mit dem Thema um?
Wir haben gescheiten sexualpädagogischen Aufklärungsunterricht für alle Altersstufen in den Bildungseinrichtungen. Wir haben Zugang zu sexueller Gesundheit, egal ob man im Ballungsraum wohnt oder nicht. Zugang zu sexueller Gesundheit heißt für mich Zugang zu Beratungsstellen, kostenlose Verhütungsmittel, vor allem auch kostenlosen Zugang zu Kondomen und kostenlosen Zugang zur Testung. Und wir haben eine Normalisierung, darüber zu sprechen und eine Normalisierung, dass es sexuell übertragbare Erkrankungen gibt, also kein Stigma mehr. Weil das habe ich ganz eingangs, wie wir über HIV und AIDS geredet haben, gesagt, es ist zwar alles sozusagen normal, nur normal leben kann man damit immer noch nicht, weil man ganz viele Diskriminierungserfahrungen hat, wenn man HIV hat. Und wir haben ja auch darüber geredet, wie schwierig es ist, das Gespräch überhaupt über solche Erkrankungen zu starten. Das heißt, es muss sich einfach normalisieren, dass ich über sexuell übertragbare Erkrankungen auch mit meinem Arzt, mit meiner Ärztin des Vertrauens reden kann, damit ich nicht 5 Tage überlege, ob ich jetzt mit meinem juckenden Ausfluss irgendwo hingehe oder nicht.
Ja. Für die Leute, die jetzt unserem Second Screen zugeschaut oder gehört haben und nebenbei was anderes gemacht haben, was ist die eine Sache, die hängen bleiben soll von dem Gespräch?
Ja, prevent, test and treat. Also je früher, desto besser.
Mhm. Miriam, du hast am Ende noch 3 Büchertipps für mich und meine Hörerin. Was sollen wir denn lesen?
Ja, ich habe meinen kleinen Spickzettel geschrieben. Ich habe mich nicht ganz entscheiden können, ehrlicherweise.
Ich mache mir
Das 2 Dinge sind ein bisschen trockener und eins ist lustig. Wer sich näher auseinandersetzen will mit der Situation in Österreich zum Thema sexuelle Gesundheit, es gibt aus dem letzten Jahr einen wirklich coolen Bericht vom Gesundheitsministerium mit Schwerpunkt auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, nämlich den Gender-Gesundheitsbericht 2024, den man sich einfach ganz kostenlos downloaden kann auf der Ministeriumsseite. Da steht sehr viel Interessantes drinnen und das ist ja ganz cool, wenn man ein bisschen drüber nachdenken will, was sich ändern sollte. Das andere, wenn man über sexuelle und reproduktive Rechte spricht, dann darf man, wenn man politischer Mensch ist, ja nicht außer Acht lassen, dass es Menschen gibt, die sehr viel daran arbeiten, dass wir uns eher ins 18. Jahrhundert zurückbewegen. Und da gibt es eine Publikation, die mir extrem am Herzen liegt, von Neil Data, das ist der Secretary of von einer europäischen Arbeitsgruppe, die European Parliamentary Forum heißt. Und diese Publikation heißt Tip of the Iceberg, also die Spitze des Eisberges. Und der hat untersucht, wie viel Geldmittel eigentlich für Lobbying gegen sexuelle und reproduktive Rechte in Europa gerade so fließen und wo die herkommen. Und das ist sehr erschreckend, das sind 1,2 Milliarden Euro, die seit 2019 ausgegeben worden sind, die aus Russland kommen, aus Silicon Valley kommen, von österreichischen Adelsfamilien, anti-abortion und eben gegen sexuelle und reproduktive Rechte sich richten. Ja. Damit es nicht ganz so trocken ist, von Ellen Stockendahl gibt es das Buch Juckt über sexuell übertragbare Erkrankungen. Das ist eine Ärztin, die ganz viel in der Beratung von Flüchtlingen tätig ist und sie eben auch darauf, also so Geschichten erzählen vom Arztbesuch und eigentlich ganz witzig mit ein bisschen makaberem Medizinerinnenhumor darüber, dass man einfach mehr über sexuell übertragbare Erkrankungen reden sollte.
Fein, vielen Dank. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Es gibt einmal in der Woche Radio Positiv, wo es auch viel um sexuelle Gesundheit geht, auf Radio Orange, immer am Donnerstag um 20 Uhr, mit ganz interessanten Gästen und immer wertvollen Tipps. Genau.
Und sonst, außer Eigenwerbung, liest du gerne irgendeine Zeitung, schaust gerne irgendeine Sendung?
Ich höre gerne Ö1, weil ich finde, dass das einfach super Sendungsformate haben, wo man einmal mit Themen konfrontiert wird, die nicht ganz so am Tableau liegen oder am ihrem Schirm haben. Also Punkt 1 zum Beispiel oder die Journale, finde ich, informieren einfach sehr umfassend. Und so tageszeitungsmäßig bin ich ein Standard-Girl.
ein Content-Creator, eine Creatorin, die du vor den Vorhang holen möchtest.
Mich beschäftigt die Situation in den USA die letzten zwei Jahre sehr stark, weil eben auch gerade sexuell und reproduktive Rechte dort ja sehr angegriffen werden, und es gibt eine ganz tolle texanische Gynäkologin, die für Laien medizinische Fakten aufbereitet, aber auch immer wieder über den Alltag im Spital spricht, wie das so ist als Gynäkologin dort in einem Land, das Abortion völlig abgeschafft hat, zu leben. Die heißt Babies After 35 auf Instagram.
Babies After 35.
Genau.
Passt.
Ja, und als letzten Tipp vielleicht nur, es gibt eine wirklich coole Ausstellung im Narrenturm, die läuft nur bis 18. April 2026 zu Safe Sex, Comeback der Geschlechtskrankheiten, wo man sich über alle diese Dinge informieren kann, sie anschauen kann. Wir haben als AIDS-Hilfe viele Exponate zur Verfügung gestellt von euren Aufklärungskampagnen aus den 80ern und 90ern und so. Genau, also wenn man mal eine Stunde Zeit hat, das dort vorbeischauen, auf alle Fälle eine gute Idee, das ist sehr lustig gemacht.
Und der Narrenturm ist in Wien?
Der Narrenturm ist in Wien, genau, das ist eine Location vom Naturhistorischen Museum und findet man im alten AKH.
Liebe Miriam, danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
So, ich fand das Gespräch mit Miriam richtig gut und habe mir meine Learnings mitgeschrieben in mein Paper Republic Ledernotizbuch. Paper Republic ist Partner von Erklär mir die Welt und das Notizbuch zum Podcast, und die produzieren alles im 9. Bezirk in Wien. Was nehme ich mir mit? Erstens, die Big 5 Geschlechtskrankheiten, die jeder kennen sollte, sind HIV, Hepatitis, Chlamydien, Tripper und Syphilis. HIV und Hepatitis sind durch Viren übertragbare Krankheiten. Tripper, Chlamydien und Syphilis werden von Bakterien verursacht. Letztere behandelt man darum mit Antibiotika. Hepatitis B lässt sich durch Impfungen verhindern, HIV noch nicht. Da wird daran gearbeitet, aber man kann es heute sehr gut mit Medikamenten behandeln. Zweitens, der erwachsene Umgang mit STDs. Es braucht Bildung, dafür sind Schulen, aber auch wir selbst verantwortlich. Dann müssen wir Stigmata abbauen und offen darüber reden. Lässt du dich testen? Oder hey, du solltest wissen, ich habe X oder Y. Wer Kondome verwendet, reduziert das Risiko massiv, aber bringt es nicht auf Null. Drittens, es geht immer nur um Risikoreduktion. Wie auch sonst im Leben braucht es auch im Umgang mit STDs eine Risikokalkulation. Wenn ich in ein Auto steige, ist klar, dass ein Unfall passieren kann. Die meisten Leute fahren trotzdem, weil die Vorteile überwiegen. Genauso ist es beim Sex. Es kann immer etwas passieren, aber man kann das Risiko stark reduzieren. Das Kondom ist quasi der Airbag, regelmäßige Tests und Gespräche sind der Gurt. Ob man dann manchmal auf der Autobahn schneller fährt, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Die Analogie wäre hier, verzichte ich bei einer getesteten Person beim Oralverkehr beispielsweise auf das Kondom.
Und jetzt noch das Outro von mir, David, dem Hörer des Monats. Ich bin Zoologe und Tierpfleger und habe täglich mit Tieren zu tun. Schon von klein auf hatte ich eine große Begeisterung für alle möglichen Tiere. Und seitdem her, mein ganzes Leben lang begleiten mich auch Haustiere. Diese frühe Faszination für Tiere hat mich schließlich auch dazu gebracht, meinen beruflichen Weg in genau diesen Bereich einzuschlagen. Da ich mich tagtäglich um verschiedenste Tiere und Tierarten kümmern darf, ist mir ein fairer und verantwortungsvoller Umgang mit genau diesen Tieren äußerst wichtig. Denn ich bin der Meinung, dass nicht nur unsere süßen Haustiere unsere Aufmerksamkeit und unser Mitgefühl verdient haben, auch Wildtiere, weniger süße Tiere und einfach alle Tiere, die es auf unserem Planeten gibt, sind wichtig, dass wir die beachten und genauso schützen. Daher kann ich sehr die Folge 114 Erklär mir Tierschutz von Eva Rosenberg empfehlen. Eine sehr spannende Folge, die auch zeigt, wie viel Verantwortung wir Menschen eigentlich gegenüber den Tieren haben. Und jetzt noch die Credits. Vielen Dank an Valentina Pfattner und Thomas Belkmann für die Mitarbeit sowie an Andreas Fischer von Sissigrand für die Audio- und Videoproduktion. Ein Dankeschön geht auch an Therese Iliasch und Stefan Lassning von Missing Link für die Vermarktung. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Danke ebenfalls an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Möchtest auch du unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung unterstützen, dann kannst du das auf erklärmir.at/support machen. Bis dahin eine gute Zeit, euer David.